gut.
Ja. Vielen Dank, liebe Margret. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass du an meiner Seite bist. Und ich danke dir nochmal für das viele, viele Lesen, für den Januar, den du quasi meinem Werk, meinen Büchern gewidmet hast. Du warst schon immer eine wunderbare Leserin und ich muss gestehen, auch ich bin eine begeisterte Leserin der Werke von Margret Kreidl, die hoffentlich hier auch mal einen Auftritt haben wird. Ja, und ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt zusammen hier sind und ich danke nochmal dem Haus und Holger Pilz, dass ich dieses Buch jetzt hier vorstellen darf. Es ist noch nicht alt, es ist auch nicht mehr ganz jung. Und ja, tatsächlich haben wir uns ja schon ein bisschen entfernt von diesen Corona-Geschichten, zum Glück, muss man sagen. Aber ich führe sie noch mal sachte zurück, denn ich möchte diese Lesung auch tatsächlich mit dem ersten Gedicht beginnen, das ich im Oktober 2020 geschrieben habe, als die ganze Corona-Pandemie uns noch sehr beschäftigt hat. Vielleicht, um das vorwegzunehmen, es war, glaube ich, für viele von uns, vielleicht für die meisten, eine Zeit, die sehr viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Für mich war es eine Zeit des Rückzugs, der Stille, der Einsamkeit, kann man auch sagen. Gleichwohl eine sehr, sehr, oder vielleicht gerade deswegen eine sehr konzentrierte Zeit, wo ich mir dann dieses Projekt vorgenommen habe. Das war ein Vorsatz. Ich versuche, so etwas wie ein tägliches Exerzitium zu machen, hat fast was Klösterliches. Ich versuche, möglichst regelmäßig Gedichte zu schreiben. Ob das jeden Tag gelingt, wusste ich nicht. Es ist auch nicht gelungen. Es wäre auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber es war, wie gesagt, ein Vorhaben und es war etwas sehr Strukturierendes und Haltgebendes. Hinzu kam, dass ich gerade in dieser Zeit noch mehr gelesen habe als üblicherweise. Das heißt, auch der Dialog mit Büchern anderer Dichter und Dichterinnen war sehr wichtig in dieser Zeit. Naja, und man ist ja nicht doch ganz abgeschottet, weil uns auch Nachrichten über Zeitungen, Medien, Fernsehen und so weiter erreicht haben. Und das waren bereits besorgniserregende Nachrichten über die Proteste in Belarus, die im Sommer 2020 begonnen haben. Es kam dann Afghanistan, die Eroberung Kabuls und des Landes durch die Taliban, der Rückzug der Amerikaner. Ja, und ich habe am offiziell, ich hatte mir vorgenommen, am 22.02.2022, weil das so ein schönes Datum ist, aufzuhören. Und dann kommt am 24.02.2022 der russische Angriffskrieg. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist eine Katastrophe mit einem Wort. Ich habe dann noch ein kleines Postskriptum geschrieben, zwei Gedichte, die nach dem 24. entstanden sind. Aber was ich heute auch Ihnen vorlesen möchte, sind ein, zwei Gedichte, die ich vor dem 24. geschrieben habe und wo ich bereits spüre, dass etwas im Anzug ist und mehr möchte ich gar nicht sagen. Wie gesagt, ein Projekt, ein Vorhaben, ein Versuch, ein Exerzitium über die Themen, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Sie werden hören, es geht um Persönliches, es geht manchmal um Politisches, es geht um Triviales, kleine Dinge des Alltags, die aber ihre Schönheit und Bedeutung haben. Vor allem, wenn der Radius eingeschränkt ist, freut man sich umso mehr über den Garten, den ich zum Glück habe in Zürich und über die Tiere und die Pflanzen und die Jahreszeiten und all das spielt auch eine wichtige Rolle. Der Schnee, aber auch der Schlaf ohne den man auch nicht herumkommt, der auch und Träume und Lektüren und Dialoge. Ja, ich fange jetzt mal an und Sie werden am besten dann selber hören, wie sich das anfühlt. Es ist keine strengen Formen. Ich hatte früher manchmal Gedichtbände, die 90 Neunzeiler zusammen, zum Beispiel ein Gedichtband von 97, ein Strich durch alles, 90 Neunzeiler, da habe ich im Grunde eine Form durchgehalten. Oder ich habe mal ein Band mit Akronymgedichten geschrieben. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt weder thematisch noch formal irgendwelche Vorgaben oder auch nur, ich hatte auch nicht den Wunsch und die Absicht, das zu machen, sondern ich habe das eher dem Moment überlassen. Und somit gibt es kürzere, längere Gedichte. Es gibt zwei, drei Akronyme. Es gibt Gedichte, über die wir sicher noch sprechen werden, die bestimmte Liedhaftigkeit haben. Aber alles in allem, wie gesagt, ist es sehr variabel und hoffentlich auch abwechslungsreich. Das erste Gedicht datiert vom 22. Oktober 2020. Die Sonne ist nicht eckig geworden, sie scheint noch. Die Blätter fallen, steigend nur die Corona-Zahlen. Fahle Höhen, rot markiert. Zwischen Absagen und Ansagen fragt sich, was regiert, Angst oder Virus? 5 Buchstaben wie beim Fuchs, der durch die Büsche schleicht, die Äpfel im Visier. Ich nuckle am Kissen, Wissen hilft nicht, noch hält der Schlaf Perspektiven frei, Räume wie Säume, am Horizont ein Kinderschrei. Es ist Morgen, es ist Abend, einerlei. Alpenblättern, Blätter fegen, Sibiriens vergessene Klaviere hegen, mein Zeitvertreib. Und suchen, wo der Herbst in Helle übergeht. Es muss sie geben, brillantgelb oder nicht. Nur kein Beweinen, bitte nicht. In der Angst baut sich nur Angst auf. Kein Lichtregen, kein Gang durchs Feld, die Füße frieren. Belarus macht mobil in Weiß, Rot, Weiß. Es hat nichts zu verlieren. Genug ist genug. Mund auf. Wer schweigt, unterstützt die Regierenden, den alten Knatsch. Helme und Knoten und Rabatz statt der Deckkraft der Liebe. Sie tragen inzwischen Schals und Stiefel. Es ist Herbst geworden, keine Zeit zum Spazieren. Doch protestieren nur zu. Bald fliegen die Pappelblätter, bald keimt der Winter. In Gurkengläsern sintert das Sommerglück oder was man dafür hielt. Ein Batzen Euphorie. Aber weiter ins Weiße, ins Ungeschriebene. Hallo, wir sind, wir verschwinden nicht. Hört nur die Träume unserer Hände und Mützen, aufsteigende Melodien. Mit dem Ahorn Freundschaft schließen, filigrane Freundschaft, japanisch, Cadmiumrot. Schon immer habe ich mir Bäume als Freunde gewünscht, die Robustheit des Stamms, der Singsang der Äste, Blätterwerk, Blüten, Früchte und die Vertikale zwischen Wurzel und Wind. Dazwischen das Treiben der Vögel, der Vögelein, pfiffig ihre Sprache, lässt sich nicht übersetzen. Nachts ist es still, nur die Säfte, die Samen mit ihrem inwendigen Willen und mein Staunen, das wächst. Wir könnten slawisch immer weitergehen. Das klingt nach Flüssen, Auen, Horizonten. Der Satz macht Lust auf Wanderung. So abgehängt im Stauraum Covid suche ich nach fließenden Modellen und Licht statt Gottverlassenheit. Das Zimmer drückt, der Herbst fällt in die Beete, stete Meldungen im Netz, es wird noch schlimmer und grimmig, was da kommt. Der Mut sinkt in die Fersen, dort bleibt er still. Und jetzt? Gedichtverlauf mit ungewissen Zeilen. Die Worte streiten um Gewicht und ich versuche, mein Gesicht zu wahren. Der Abend sticht. Ein Abend ohne Abendrot, mit Abendbrot, das schon, und unverschlossener Tür. Da will ich slawisch weitergehen, zu Freunden, Flüssen, Fähren, wenn die Fersen, wenn der Mond mir Wege weisen. Ich bin im Herbst subtil und schreib in ganzen Sätzen von Wehmut, Äpfeln, hellen Plätzen im Wind. Wir altern so geschwind, in Jahren liegen Welten. Der Enkel war noch eben klein und spielt jetzt selten. Das Digitale überspringt die Grenzen von Anstand, Zahl und Zeit. Wohin mit uns? In welche Schriften, Wetterzonen, Ängste, wenn die zugewiesenen Löcher schwärzer werden und klamm der Geist? Ich bin bereit. Bereit wozu? Zu schauen, staunen, adorieren. Lamentos bleiben außen vor. Es gibt kein Siegen. Es gibt Gelingen manchmal in den kleinen Dingen, wenn eine Silbe zu der anderen passt, als wäre es Liebe. Und Schweigen eine Wiege wird für Schlaf. Ja, Schlaf, wer hält ihn auf? Die Tage werden dunkler, dunkler die Moral. Da lockt das Land der Träume. Sie bilden weiche Säume statt Klippen, grundfatal. Und wenn du aufwachst, bist du härter. Was will ich sein? In welchen Gärten von Sprache, Einsamkeit? Auf einem abgedroschenen Kontinent, der sich vor Viren fürchtet und Wirren obendrein. Kommt Schlaf, kommt Rat. Ich bin bereit, in ganzen Sätzen scharf zu denken. Ich bin noch klein. Ja, das Datum 28. 29. Oktober 2020. Rückgrat, denke ich. Wer hat noch Rückgrat in diesen krummen Zeiten, wenn Lügen blühen wie Päonien, aufgerissenes Maul, viel Schaum etc. Schau, der Mond ist nicht gezinkt, der Waldrand hält die Fresse, alles still, normal die Nacht, sie wird dich nicht verlachen, sie hat noch Stil, ein Quäntchen Eleganz, auch wenn es schwärzer wird. Wie schwarz, fragst du, als ob es Steigerungen gäbe von Pech zu Pech. Rückgrat also, du bist kein Falter, kein Windhahn rechts mal links. Die Nacht steht ihre Frau, sie steht, es werde Licht. 4. November 2020. Das Gold der Birke um drei, wie eine Umarmung. Kein Wind, keine Tiere, nur Farbe. Eine Sache von Minuten, doch es reicht für 5% Glückseligkeit. Alles andere kompliziert. Es gibt keine keimfreien Lieben, kein Sonett für Covid-19 Um 4 nimmt das Licht reißaus. Wo ist die Hoffnung abgeblieben? 9. November 2020. Ja, ein Gedicht über einen Verwandten. Was bleibt von den Toten? Von Großmutters Bruder, der mit 19 fiel an der galizischen Front. Ich hüte seine Brille, nur will sie nichts preisgeben, nichts. Metall ist Metall. Allermehr aber war ein Mann, feingliedrig zwar, aber standhaft bis zuletzt, bis die Kugel ihn traf. Der Kopf lag im Gras, zu spät fürs Lazarett, zu spät für Abschiedsbriefe von Hand. Das Land, das ihn aufnahm, war weit, ein Totenreich voll Körper, Knochen flottierender Schatten. Kalt hob er ab von der alten Welt, kein Gatte, Sohn, nur und Soldat, wie für immer. Ich denke ihn singend im Gegenwind, Mütze über dem sorgsam gescheitelten Haar, die Augen mausgrau, ein bisschen Kind mit kreidigem Teint und viel Zuversicht. Aber nein, es hat nicht sollen sein. Gras, Lehm, Kleiderfetzen, das Entsetzen der Geschwister, we're so deadly mortal, die Erde sei ihm leicht. 13. Dezember 2020. Mein Leben schaut mich an, die Schuhe aus Lemberg, das Kleid aus Odessa, der Blätterteighase aus Silvaplana, der Kreisel aus Ljubljana, der Schal aus Triest, die Bücher aus aller Herren Länder, die Ikone aus Leningrad, der Fächer aus Japan, die Brosche aus Rom, die Holzpantinen aus Sarajevo, die Kolumbinenmaske vom Rialto und Stifte und Hefte und Fotos in Kartons und Notizen, Notizen und Briefe von wo? Und Bibeln und Kämme, russische Teegläser und Porzellan, eine Fellmütze aus Sibirien, ein Granatapfel aus Teheran, Madonnen, Gebetsschnüre, Puppen, Spielzeugkram und Zeitungsartikel sortiert für irgendwann. Marokkanische Schalen, Muscheln in Schachteln, Korallen vom Kindheitsstrand, Münzen in Dosen, Ringe, Preziosen, Erinnerungstand. Ach, mehr noch, viel mehr. Wer bin ich all hier? Im Gefolge der Dinge, die reden, sich streiten, sich lieben. Sie schauen mich an. Ich schaue zurück, nehme sie in die Hand. Ja, Freunde, Gefährten, die Zeit, wie sie uns eint. Ihre Spuren aber, nein, die sieht man nur mir an. Ihr seid verschont geblieben. Was werdet ihr nun? Was werdet ihr tun, wenn mein Lied zerbricht? Plötzlich singt sie nicht länger, die Seele. Wo ortet ihr Licht? 19. Dezember 2020. Das ist schon fast eines der letzten dieses kurzen Jahres. Das war ja nur ein Vierteljahr. Und ich fange noch ganz kurz mit dem nächsten an und dann diskutieren wir ein bisschen. Ja, das war dieses Listengedicht. Listen im Sinne von Aufzählungen mag ich sehr. 1. Januar 2021. Anfang ohne Andrang. Es ist still und trüb. Ich höre die Vögel singen. So früh schon üben sie ihren Angesang, ein frohes Tremolieren. Und dann mit dem Frost sich in Büsche zu verkriechen. Schwer zugängliches Gestrüpp. Ihr Zeitplan, wie es kommt. Vorsätze? Keine. Und nein, sie lassen sich nicht unterkriegen. Wer heute singt, muss morgen nicht tot sein. Du tust, was du musst, verliebt, verspielt, doloroso und oben wacht ein Gott. Ja, und eines noch, auch vom 1. Januar, ganz selten habe ich sogar zwei Gedichte an einem Tag geschrieben und manchmal dann wieder eine Woche keines. Ja, das lässt sich ja nicht einfach verordnen. Man kann es auch sich selbst nicht verordnen, zu schreiben. Ein Gedicht, das du, glaube ich, magst, Margret.
Ich mag viele Gedichte.
Aber ich lese jetzt dieses und dann machen wir eine Pause. Ja. Der Schneerausch wird kommen und vorübergehen, gepachtet vom Schlaf in langen umzäunten Räumen. Der Schlaf wird kommen und vorübergehen, beschworen von liedhungrigen alten Träumen. Die Träumer werden kommen und vorübergehen, entsandt in maledeite Länder. Die Länder werden kommen und vorübergehen, unterwegs zu ihrem Ende. Das Ende wird kommen und vorübergehen. Es sucht sich seinen Anfang. Der Anfang wird kommen und vorübergehen, verschluckt vom Stiefweiß der Schneewehen. Schneegedichte gibt es sehr viele.
Ja.
Das war das erste.
Das Schneerauschlied habe ich das genannt. Ich muss dazu sagen, wir haben schon am Telefon miteinander gesprochen natürlich, aber ich habe mich ganz bewusst auch überraschen lassen von deiner Auswahl jetzt. Und wir haben schon ein paar Gedichte angesprochen. Das kann ich schon fast auswendig jetzt, das Schneerauschlied. Jetzt hast du in dieser Lesung schon immer so viel versammelt, thematisch einerseits, ja, schon mit den ersten Gedichten, den ersten zwei Gedichten, wo im zweiten Gedicht dann schon auch Belarus, also die Nachrichten, der Krieg, die Demonstrationen in diese Gedichte hineinkommen, hineingeschnitten werden auch. Du hast, ich nenne das Stillleben mit Ahorn, mit Birke. Das ist auch ein ganz starker Faden durch das Buch. Du hast dieses wunderbare Gedicht mit dem Bruder deiner Großmutter mütterlicherseits, wo auch das Gehen durch die Zeit im Gedicht so stark da ist. Ja. Und du hast immer, und jetzt komme ich auch von den Themen, also das sind ja noch sehr viele, jetzt in dieser kurzen Lesung schon, auch zur Gestalt dieser Gedichte. Du hast immer auch das Datum, wo du das Gedicht auch fixierst. Und für mich ist es beim Lesen nicht nur eine zeitliche Fixierung, sondern es öffnet auch einen Raum, ja, und so wie in dem Gedicht mit dem Bruder deiner Großmutter auch einen zeitlichen Raum, ja, aber auch eine Verortung eben immer wieder. Also Zeit und Raum kommen für mich in diesen Daten, in dieser Datenfixierung auch zusammen, ja. War das von vornherein klar, jetzt ganz eine technisch-praktische Frage, dass du die Gedichte auch mit dem Datum fixierst, dass du den Gedichten keinen Titel gibst? Es gibt immer die erste Zeile im Buch, die ist fett gedruckt, aber es gibt keinen Titel. Es gibt auch keine Interpunktion, bis auf ein paar wenige Fragezeichen, wenn ich das richtig erinnere. Du machst aber natürlich die Interpunktion, das hat man jetzt ja auch gehört, mit der Stimme, so wie du den Zeilenbruch liest und auch darüber hinweg liest oder es wieder unterbrichst und rhythmisch mit auch mit Alliterationen, mit Binnenreimen arbeitest. Aber waren diese, sage ich jetzt einmal, rein unter Anführungszeichen auch, weil die technischen und praktischen Dinge haben ja auch immer mit dem Gedicht innerlich zu tun, war das klar von Anfang an, dass du auch diese Form wählst? Ja?
Also Form ist es ja nicht, aber es ist tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, ich werde keine Titel setzen, sondern ich werde einfach die erste Zeile hervorheben. Und auch klar war die Datierung, das hat irgendwie mit diesem Nulla dies sine linea, das ist ja diese Anspielung auf dieses Diktum, dieses antike Kein Tag ohne Zeile zu tun, dass ich im Grunde die Datierung wirklich als einen Bestandteil quasi des Gesichts sehe. Und ich denke, für die Leser und Leserinnen eröffnen manche Daten dann auch Räume hinein ins Politische, wo sie sich dann wahrscheinlich auch angesprochen fühlen. Wenn ich dazu notiere, Tag der Inauguration Joe Bidens zum so und so vielten Präsidenten, ja, oder Holocaust-Gedenktag, das steht dann manchmal auch neben dem Datum. Das sind dann schon Daten, die für uns alle ja, also eine andere als nur ganz intim persönliche Rolle spielen. Das haben mir einige Leser, Leserinnen gesagt, dass sie sich dann selber erinnert haben an diesen Tag. Wie habe ich das erlebt damals? Ja. Oder wie habe ich erlebt diesen Tag, als die Taliban tatsächlich Kabul erobert haben und dann diese schrecklichen Bilder, die wir alle gesehen haben, wie sich Menschen da noch quasi ans Flugzeug gehängt haben, um mitfliegen zu können, nur weg und so weiter. Also alle diese Dinge, da sind Daten natürlich mehr als nur jetzt für mich pro domo ein Merkpunkt, ein Fixpunkt, sondern sie haben darüber hinaus vielleicht eine Bedeutung für uns alle, eine gesellschaftliche. Und so, ja, also auf deine Frage, das war sehr bald da, diese Idee, oder fast von Anfang an, was ich dann aber erst mit dem Arbeiten dann gemerkt habe, ist sozusagen die Gesamtgliederung dieses Bandes. Also da habe ich schon sehr viel geschrieben, bis ich dann irgendwann gedacht habe, na ja, das ist jetzt kein Work in Progress. Also das heißt, irgendwann werde ich das abschließen, ja. Und da war aber schon Dezember 21, als ich gesagt habe, also jetzt schau dir das mal an. Es ist ja schon viel und du kannst auch noch einiges vielleicht ausscheiden. Aber wo willst du auch einen Schlusspunkt setzen? Ja. Und mir liegt es eigentlich immer sehr daran, Bücher auch als Architekturen irgendwie zu sehen. Das heißt, so ein Band auch in die Hand zu nehmen, irgendwann, wenn es ihn dann gibt, ne? Und zu sehen. Und so habe ich es dann tatsächlich konzipiert, dass 20 und 22 bilden quasi Seitenflügel eines Altars, es ist wie ein Triptychon mit dem vollständigen Jahr 21 und diesen beiden angerissenen Jahren 20 und 22. Und tatsächlich sind das fast gleich viel Gedichte in diesen beiden Bänden. Also es entsteht so etwas wie ein, ja, eine quasi Symmetrie, sagen wir mal so. Das sind Dinge, die mir auch sehr wichtig sind, und im Grunde ist der Band ja nur so gestaltet, 20 und dann 21, 22, ist die Gliederung, das sieht man im Inhaltsverzeichnis, und mehr ist es nicht.
Also ich finde ja, weil du sagst, von den Gedichten her, haben wir auch am Telefon kurz gesprochen, du hast ja, hast du auch erwähnt, Akronyme geschrieben, du hast Neunzeiler geschrieben, wo du eine Vorgabe dir, eine strengere Vorgabe dir gegeben hast. Aber ich finde ja, dass diese Gedichte auch von ihrem Aussehen her Also du hast dir schon eine, finde ich, für mich eine Form, die ich auf der Seite sehe, überlegt, auch von Zeilenlänge, Zeilenkürze. Und das macht ja auch etwas aus beim, beim Lesen. Ja? Und um jetzt vom Formalen, und das musste ich jetzt auch fragen, weil ich ja weiß, dass du eine sehr formbewusste Autorin bist. Und du hast das ja jetzt mit diesem Triptychon-Bild gesagt, also 36, 34, 70 mal 2 ist 140 und zufälligerweise ist der Mittelteil genau 140 Gedichte. Also das ist ja jetzt nur eine kleine Fußnote, aber durchaus auch überlegt, ja, von der Form her. Jetzt wollte ich aber noch einfach auf so einen zentralen Satz, das ist jetzt auch bei dir in der Lesung vorgekommen, oder drei Dinge: schauen, staunen, adorieren. Und das ist etwas für mich jetzt ganz Zentrales, wieder auch für dieses Buch, aber grundsätzlich auch für dein Schreiben und deine Wahrnehmung auch. Und dieses Schauen, Staunen, Adorieren jetzt in diesem Buch, das ist natürlich immer wieder auch dieses Schauen in den Garten, den du ja eingangs auch erwähnt hast, der ja auch ein Garten der Jahreszeiten ist, der, wo du auch sehr schön arbeitest mit den Farben, mit den Sinneseindrücken. Also das ist auch sehr in diesem Buch sehr, sehr wichtig, finde ich. Mhm. Ja, diese Arbeit mit dem, es ist ein abgelutschtes Wort, aber hier ist es eben wieder ganz anders da, mit dem Sinnlichen, mit dem sinnlich Wahrnehmen. Und dann kommen eben diese auch immer wieder harten Schnitte, das Politische, was jetzt auch in der Lesung da war und was du jetzt auch erwähnt hast. Hat es da auch, ich möchte nicht sagen Technik, weil das ist ja nicht einfach technisch zu lösen, aber diese harten Schnitte und diese Dinge, die zueinander kommen, manchmal im selben Gedicht, manchmal steht sich das gegenüber, der Krieg, das Leid, die Folter, die Inauguration, ein stilllebenhaftes Gedicht, manchmal im selben Gedicht die Zeile. Mhm. Hast du da im Laufe der Arbeit gemerkt, dass sich das anders fügt, oder hast du das immer wieder zugelassen? Wie hast du da mit dem Material, das zum Beispiel jetzt aus Nachrichten kommt, ja, gearbeitet, um diese Fügungen im Gedicht herzustellen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Du kennst das alles selber, Lyrikerin natürlich. Ja, manchmal sind es wirklich Schnitte und sind es harte Schnitte. Und wer meine Arbeiten kennt, auch von früher, auch in den Erzählungen, habe ich das sehr oft, einfach so in Filmen, also die Schnitttechnik, die Montagetechnik ist ja etwas, das wir aus Filmen sehr gut kennen, und wie unterschiedlich man schneiden kann, und eben mal sind es wirklich sehr harte Schnitte und mal weniger. Das hat sich ergeben, also bei manchen Gedichten ist es sehr stark und musste es sein. Es gibt ja übrigens auch ein paar wenige Gedichte, die so ein bisschen auch ironisch sind und sogar bis ins Flapsige hinein, und es gibt ein Gedicht, wo ich über den inneren Gossip spreche, also was ich da in mir selber manchmal für komische Selbstgespräche führe. Bin ich ein Sprachmaschinchen, ja. Also selbstironische Gedichte muss ja auch sein. Also es soll ja nicht das Ganze nur so sehr elegisch sein. Es hat durchaus elegische Züge. Dieser Band aber besteht nicht nur daraus, und auch wenn ich mal über meine Enkel spreche, ja, kommen etwas andere Töne rein, die ein bisschen kindlicher sind oder witziger oder verspielter oder und so weiter. Also ich habe das schon angepasst. Ich könnte für alles ein Beispiel bringen, wo die Schnitte härter sind. Ich habe zum Beispiel auch ein paar Gedichte wirklich zusammengeschnitten aus vorgefundenen Zitaten. Also zum Beispiel gibt es ein Gedicht, da habe ich mit Sätzen aus Clemens Jozets seinem Bottbuch gearbeitet. Er hat es übrigens auch sofort gemerkt und hat sich sehr gefreut drüber. Die sind dann kursiviert, also da sieht man, dass das schon, ja, außerdem habe ich mich bei einigen meiner lieben Kolleginnen, Verstorbenen und Lebenden auch bedankt, die mich begleitet haben. Dazu gehört Friederike Mayröcker, dazu gehört Ilse Eichinger, dazu gehört eben auch Clemens Jozets und von den Lebenden, Marina Zvetajeva, Valjina Mord, die weißrussische Dichterin, und ein paar andere, die ich aufgezählt habe, die mich begleitet haben, also wirklich im Schreiben. Elke Erb auch unbedingt zu nennen. Auch, es gibt auch ein Gedicht, da kommen verschiedene Zitate vor, also drei Erb-Zitate und ein Mayröcker-Zitat und so weiter. Und ich habe auch zwei Mayröcker-Gedichte für sie geschrieben, und es gibt mehrere Gedichte, die Eichinger-Zitate und Motti haben. Es gibt überhaupt Gedichte mit einem Motto, einige, nicht sehr viele, aber auch dieses Motto ist ja schon sozusagen ein Dialog.
Ja, das wollte ich sagen, Dialog. Ich meine, dieser Dialog mit den, mit jetzt lebenden und toten Kolleginnen und Kollegen, Autorinnen, Dichtern, das ist ja etwas, was sich sowieso durchs ganze Buch auch zieht und nicht nur durch dieses Buch. Also das ist ja etwas, das hat bei dir so eine Selbstverständlichkeit auch. Da wird auch nicht unterschieden zwischen den Lebenden und Toten, was ich sehr schön finde. Die sitzen einfach da. Ich stelle mir das so vor. Die sitzen um deinen Schreibtisch herum. Also da sitzt du und da sitzt, ich weiß nicht, Marina Zvetajeva, und da sitzt aber auch die lebende Valjina Mord und Serhii Jadan, und da sitzt der Gennady Aigi. Und also das ist ja auch eine Gesellschaft für dich, die sich auch durch dieses Buch zieht, ja, und die
enorm wichtig, die Freundschaft, ja, diese die Kollegialität, enorm wichtig. Und ich bin froh, dass du sagst, die Toten sind einbezogen. Ja, ich sitze ja auch, wenn ich arbeite, vor einer Bücherwand, und da, das ist jetzt zufällig die ungarische Bücherwand, vor der ich sitze, und die jugoslawische, als es noch Jugoslawien gab, aber die ganzen Serben, Kroaten, Bosnier und so weiter sind da auch, und dann die vielen Ungarn, und da schaue ich ständig auf Imre Kertész, auf Peter Nadas, auf Cevat Karahasan, der heute gerade in Zürich liest. Wir denken gegenseitig aneinander, er an mich und ich an ihn, ja, und so weiter und so fort, und da stapeln sich die Mayröcker-Bücher, und das ist, ja, das ist wirklich so, dass das ein ständiger Dialog ist. Ich weiß, ich war ja mit Joseph Brodsky befreundet und weiß von ihm, dass er das genauso empfunden hat. Ich war damals noch in Leningrad in seinem berühmten Kabinett, das man nur durch einen Kleiderschrank hindurch erreichen konnte. Also er lebte quasi clandestin in der Wohnung seiner Eltern, also musste auch ich durch diesen berühmten Kleiderschrank, und dann war ich da. Und wen sehe ich da? Ein Foto von Anna Akhmatova, von Orden, von Eliot, von Mandelstam. Und dann haben wir über das 19. Jahrhundert gesprochen, das 20. Also er liebte ja sehr die englische, die amerikanische Literatur und eben einen Mandelstam oder Zvetajeva oder Akhmatova und so weiter. Das war auch für ihn ein ständiges Zwiegespräch, ja.
Ja, und ein selbstverständliches.
Selbstverständlich, ja, ja, selbstverständlich. Ja. Ja, also Schreiben ohne Lesen geht für mich gar nicht. Ich wurde auch über das Lesen zu schreiben, denn das geht natürlich vielen so, aber ich betone das immer.
Und das kann man,
wie sehr wir eigentlich so eine Gemeinschaft bilden.
Ja,
auch
ja.
Du liegst auf einem Stapel neben meinem Computer. Margret Kreidl auch, ja, doch.
Wo wollte ich jetzt hin? Ja, ich wollte sagen, dass man das auch, dass du das ja sehr schön auch in den Erinnerungspassagen von mir auch dieses durchs Lesen in diesem Siesta-Zimmer sein beschrieben hast. Ich wollte jetzt auch noch, bevor du dann ja vielleicht auch noch wieder weiterlesen magst, auch fragen, Du hast das ja selbst erwähnt, also es gibt zum Beispiel ein Gedicht, wo dann drunter steht, vor dem Datum, Tag der Inauguration von Joe Biden. Es gibt auch Gedichte, wo zum Beispiel dann in Klammer steht, durch eine Arte-Dokumentation über das Hochland von Tibet, ja, ausgelöst auch. Ja. Mhm. Und das finde ich auch besonders schön und auch immer wieder, wo ich dann auch als Leserin hingeführt werde. Ja. Also wir, auch wenn ich die Dokumentation nicht gesehen habe, aber ich sehe dann oder ich höre dann auch eine Dichterin, die sich anregen lässt, die auch etwas weiter schreibt und weiter treibt, ja, und neue Bilder aufbaut. Ja. Ich sehe vielleicht eine Zeile, die ich noch mit der Dokumentation in Verbindung bringe, aber dann reist du völlig woanders hin. Ja. Und du bist dann auf einmal im Hochland von Tibet und du bist in Samarkand und du bist bei den Nenzen, einem indigenen Volk.